Stell dir mal für einen kurzen Moment eine ganz normale Parklücke vor.
Okay, also so eine typische weiß markierte Box auf dem Parkplatz vom Lieblingssupermarkt.
Genau die. Du kennst ja die Dimensionen. Du parkst dein Auto da, steigst aus und der Platz ist quasi voll.
Ja, logisch, da passt ja sonst nichts mehr hin.
Richtig. Und jetzt stell dir vor, du müsstest dein gesamtes Leben in dieses winzige, aufgemalte Rechteck quetschen.
Puh, also Bett, Schrank.
Alles. Dein Bett, dein Kleiderschrank, deinen Arbeitsplatz und den Ort, an dem du abends entspannst oder sogar mal Besuch empfängst.
Das klingt nach einem absoluten klaustrophobischen Albtraum, oder?
Das ist es wohl auch. Und genau deshalb machen wir heute unseren gedanklichen Tauchgang in genau so eine Situation. Wir schauen uns die harte Psychologie und diese wirklich gnadenlose Ökonomie des Wohnens auf absoluten Kleinstraum an.
Ja, und dafür haben wir ja eine wirklich spannende Quelle vorliegen, ne?
Absolut. Das ist eine brandaktuelle Reportage vom Portal kleinewohnung-guide.de, Stand Mai 2026. Es ist quasi eine Fallstudie über Jonas.
Jonas ist 22, richtig?
Genau, 22 Jahre alt, studiert im vierten Semester BWL und lebt in einer Vierer-WG in Köln-Ehrenfeld. Wir wollen heute herausfinden, wie man so ein Leben eigentlich organisiert, ohne komplett den Verstand zu verlieren.
Oder den Geldbeutel, denn das ist ja auch ein riesiger Faktor.
Exakt. Und wir reden hier nicht über süße Lichterketten und ein paar Monstera-Pflanzen auf der Fensterbank. Wir analysieren das nackte Überleben, die strategischen Entscheidungen.
Dieser Ansatz ist halt entscheidend, denn wir betrachten hier eigentlich gar keinen normalen Wohnraum mehr.
Nein.
Nee, das ist eher ein Mikrokosmos-Labor für Raumökonomie und Verhaltenspsychologie. Diese räumliche Begrenzung, die du mit der Parklücke so treffend skizziert hast, die zwingt einen ja zu Entscheidungen, die man sonst nie treffen müsste.
Wahnsinn, ja.
Jeder Quadratzentimeter wird zu einer extrem knappen Ressource und jede Fehlkalkulation hat sofortige tägliche Konsequenzen für dein Wohlbefinden.
Lass uns das mal aufdröseln und direkt mit den harten Fakten starten. Diesem Immobilienrealitätscheck, wie ich ihn gerne nenne.
Oh ja, die Zahlen sind wirklich ein Schlag ins Gesicht.
Definitiv. Also Jonas lebt in einer 76 Quadratmeter Altbauwohnung.
Klingt für eine WG erstmal nach recht viel Platz.
Könnte man meinen, drei seiner Mitbewohner haben sich auch echt gut eingerichtet. Die haben Zimmer zwischen 18 und 22 Quadratmetern. Und dann ist da Jonas Zimmer. Er hat exakt 12,4 Quadratmeter.
Wow, nur 12,4.
Ja, und dafür zahlt er jeden Monat 480 Euro warm.
Das sind fast 40 Euro pro Quadratmeter.
Richtig, das sind Preise, die erwartest du vielleicht bei einer Luxusimmobilie in der Innenstadt, aber doch nicht bei einem abgewohnten WG-Zimmer.
Und die Lage in der Wohnung ist ja auch noch furchtbar, oder?
Oh ja. Westausrichtung. Das heißt, im Sommer knallt da ab Nachmittag die Sonne rein und heizt den Raum auf wie einen Backofen.
Herrlich.
Und es kommt noch besser. Es liegt direkt Wand an Wand mit der Küche.
Oh nein, die Küche, das akustische Zentrum aller jeden WG.
Exakt. Die Reportage beschreibt das super plastisch. Morgens um 7 wird er vom Kaffeegeruch und dem Klackern des Toasters geweckt.
Und abends?
Abends hat er das volle akustische Programm, wenn die kochen, quatschen, Besuch da ist. Ich musste da unweigerlich an eine Runde Tetris denken, auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad.
Man versucht permanent die Katastrophe abzuwenden.
Ja, und da fragt man sich unweigerlich, wie landet man sehenden Auges in genau so einer Situation?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier ein massives strukturelles Problem. Es geht um Marktmacht.
Beziehungsweise das Fehlen davon.
Ganz genau. Er beschreibt seinen Einzug im Wintersemester 2024. Die drei anderen wohnten da schon seit 2 Monaten in der Wohnung.
Also hatten die freie Auswahl.
Richtig. Sie hatten das Privileg des frühen Zugriffs und haben die großen Zimmer einfach unter sich aufgeteilt. Für den vierten blieb das übrig, was niemand wollte.
Krass.
Und jetzt kommt die ökonomische Realität. Jonas war Bewerber Nummer 18 in der Schlange im Treppenhaus.
Nummer 18. Da hast du doch null Verhandlungsbasis.
Null. Du kannst nicht sagen, oh, neben der Küche ist suboptimal, ich zahle nur 380 Euro.
Da lachen die dich aus.
Eben. Wenn du auch nur den geringsten Anspruch stellst, geht der Mietvertrag an Bewerber Nummer 19. Also unterschreibt er für 480 Euro und ist schlichtweg dankbar. Die Verzweiflung diktiert hier den Preis.
Das ist wirklich eine bittere Pille. Man erkauft sich das Recht, überhaupt studieren zu dürfen, mit extremen Einschränkungen.
Und dann stehst du da in diesem leeren 12,4 Quadratmeter Raum.
Ja, und mit welchem Geld? Laut der Quelle hatte Jonas genau 850 Euro zur Verfügung.
Nur 850 Euro für die komplette Einrichtung?
Komplett. Alles angespart aus seinem Studienkredit. Davon musste das Bett, der Schreibtisch, Stuhl, Schrank, Lampen, alles bezahlt werden.
Da gehst du nicht ins Möbelhaus und suchst dir ein harmonisches Ensemble aus.
Nee, das ist pure Überlebensstrategie.
Es zwingt einen zu einer radikalen Priorisierung, ne? Wenn du anfängst, auf 12 Quadratmetern Möbel nebeneinander zu stellen, ist der Raum nach 3 Stücken physisch voll.
Richtig. Der Fußboden verliert quasi seine Rolle als primäre Ebene.
Die einzige logische Konsequenz ist die Flucht in die Vertikale. Man muss den Luftraum nutzen.
Die vertikale Flucht. Das bringt uns zu seinem größten Problem, dem Bett. Ein Standardbett ist ja der absolute Raumfresser.
Locker 2 Quadratmeter, die da weg sind.
Genau. Auf seiner Grundfläche ist das einfach mal ein Sechstel des gesamten Zimmers, das permanent blockiert ist.
Er brauchte also ein Hochbett.
Ja, war ihm auch sofort klar. Aber selbst so eine simple Entscheidung wird bei dem Budget echt zum strategischen Dilemma. Sein erster Instinkt war natürlich IKEA.
Klar, der Klassiker für Studenten.
Günstigstes Hochbett. 199 Euro. Hätte super ins Budget gepasst, aber das Problem war die Lieferzeit.
Wie lange?
6 Wochen.
Och. 6 Wochen ohne Bett für einen Studenten, der gerade frisch in die Stadt gezogen ist?
Auf einer dünnen Matratze auf dem Fußboden.
Das hat doch massive Auswirkungen auf die Erholung, oder?
Vor allem bei seinen Rahmenbedingungen. Jonas ist 1,87 Meter groß. Und erinnere dich an die Wand-an-Wand-Situation mit der Küche.
Stimmt. Und da war doch noch was mit einer Mitbewohnerin.
Ja.
Die ist anscheinend nachtaktiv und wandert ständig durch die Wohnung. Wenn du da auf dem Boden liegst, spürst du jede Erschütterung.
Du hörst jeden Schritt auf Kopfhöhe.
Genau.
Für ihn psychologisch und physisch einfach keine Option. Also musste er umdisponieren und hat sich für das Bibelsport-Etagenbett aus massivem Kieferholz entschieden.
Was hat das gekostet?
279,99 Euro. Bar. Und er hat es super clever umfunktioniert. Er schläft oben und die untere Liegefläche nutzt er als Sofa. Tagesdecke drüber, 3 große Kissen an die Wand, zack, Sitzecke für Freunde.
Was hier faszinierend ist, ist diese räumliche Wahrnehmung. Jonas zieht in der Reportage ja den Vergleich zu seinem Mitbewohner mit dem 18-Quadratmeter-Zimmer.
Der mit dem Luxus der Fläche.
Genau. Der Mitbewohner hat sein Bett in der einen Ecke und ein separates Sofa in der anderen. Jonas komprimiert das einfach zu einer einzigen vertikalen Einheit.
Und wirkt das Zimmer dadurch nicht furchtbar vollgestellt?
Laut Jonas empfindet er es gar nicht zwingend als kleiner, sondern merely als kompakter. Das Gehirn registriert. Schlafen ist abgedeckt, Entspannen ist abgedeckt, die Funktion ist da, nur auf minimiertem Fußabdruck.
Okay, da muss ich jetzt aber wirklich mal kritisch reingrätschen. Ein Etagenbett aus massivem Kieferholz mit 22 Jahren.
Ich ahne, worauf du hinaus willst.
Da schrillen bei mir doch sämtliche Unromantik-Alarmglocken. Ich meine, wir wissen alle, wie das Studentenleben ist. Was passiert denn, wenn er jemanden kennenlernt und die Freundin mit nach Hause bringt?
Das ist in der Tat ein logistisches Problem.
Ich stelle mir das extrem unglamourös vor, bei 1,88 Meter Körpergröße zu zweit unter der Zimmerdecke herumzuklettern. Das hat doch eher was von Jugendherberge auf Klassenfahrt.
Ja, die Reportage weicht dieser Frage aber zum Glück nicht aus. Jonas adressiert das sehr offen.
Was sagt er?
Er gibt unumwunden zu, dass sie es genau 3 Male im oberen Stockwerk ausprobiert haben und es schlichtweg ein klaustrophobisches Desaster war.
Wusste ich's doch. Zu wenig Kopffreiheit.
Zu wenig Kopffreiheit und viel zu wackelig. Seine Lösung ist jetzt reine studentische Pragmatik. Wenn sie übernachtet, wird das Sofa im Erdgeschoss wieder zum Bett umfunktioniert.
Und da schlafen sie dann beide drauf? Auf 90 mal 200 Zentimeter?
Ja.
Puh, da darf man sich in der Nacht aber nicht verkrachen. Da gibt es 0 Ausweichmöglichkeiten.
Das ist halt eine Lösung für 1, maximal 2 Nächte. Wenn sie ein langes Wochenende miteinander verbringen wollen, verlässt er einfach sein System und fährt zu ihr.
Ah, okay.
Der Kompromiss für die vertikale Raumersparnis. Die Möbel diktieren quasi das Verhalten.
Ganz genau.
Aber gut, das Bettproblem ist gelöst. Jetzt studiert Jonas im 4. Semester BWL. Das bedeutet täglich 4 bis 6 Stunden hochkonzentrierte Arbeit am Laptop.
Skripte wälzen, Excel-Tabellen bauen. Ja, und da stoßen wir auf die Illusion von Raum. Wo arbeitet man, wenn man eigentlich nicht mal genug Platz hat, um einen Stuhl nach hinten zu rücken?
Hier dokumentiert die Quelle einen echten Lernprozess. Jonas ist in genau die Falle getappt, in die fast alle Erstsemester tappen.
Was hat er gemacht?
Er hat im ersten Semester spontan einen ganz klassischen Schreibtisch gekauft. Das typische IKEA-Modell, den Linmon 100x60 cm.
Oh ja, den Klassiker. Gefühlt jeder hatte den schon mal.
Auf einer normalen Fläche fällt der ja auch kaum auf. Aber auf 12,4 Quadratmetern
blockiert der dauerhaft 4,2% seines gesamten Zimmers. Die Reportage rechnet das echt schonungslos vor.
4,2% klingt erstmal wenig, aber auf den Raum bezogen ist das massiv.
In einer 100 Quadratmeter Wohnung wären das über 4 Quadratmeter für einen Tisch, die Größe eines kleinen Badezimmers.
Und der Tisch stand da einfach 24 Stunden am Tag, auch wenn er auf dem Sofa saß oder schlief. Toter Raum.
Er hat dann die Reißleine gezogen und das Ding im zweiten Semester über Kleinanzeigen verkauft.
Mit Verlust, nehme ich an?
Mit 45 Euro Verlust.
Autsch. Bei 850 Euro Startkapital ist das ein massiver Einschnitt. Das ist für einen Studenten locker das Lebensmittelbudget für eine Woche.
Aber der psychologische Leidensdruck war offensichtlich größer. Seine Lösung war dann die Flucht nach vorne. Er hat den Sobei FWT 88F Klappschreibtisch gekauft.
FWT 88F. Okay. Und was kostet der?
Knapp 90 Euro. Die Arbeitsfläche ist extrem geschrumpft, nur noch 63 mal 45 Zentimeter.
Das ist winzig.
Ja, aber die Magie passiert nach der Arbeit. Das Ding lässt sich auf lächerliche 8 Zentimeter Tiefe flach an die Wand klappen. Das ist weniger als die Länge eines Kugelschreibers.
Oh wow, das ist natürlich genial.
Ich vergleiche das gerne mit einem Zimmer, das im Schichtdienst arbeitet. Morgens um 8 beginnt die Schicht. Der Tisch wird aufgeklappt, das Zimmer zieht quasi seinen unsichtbaren Blaumann an und wird zum Büro.
Und abends?
Wird der Tisch eingeklappt, er verschwindet an der Wand, das Zimmer hat Feierabend und verwandelt sich zurück in einen entspannten Rückzugsort.
Das Bild mit dem Schichtdienst ist exzellent. Das beschreibt genau den Mechanismus der kognitiven Entlastung.
Wie meinst du das?
In der Wohnpsychologie ist ein großer Stressfaktor in Einzimmerwohnungen die fehlende optische Trennung zwischen Leistungs- und Ruhephasen.
Ah, weil man den Schreibtisch immer sieht.
Richtig. Wenn du im Bett liegst und dein Blick permanent auf aufgeschlagene Bücher fällt, signalisiert das deinem Gehirn, die Arbeit ist nicht beendet.
Und durch das Wegklappen löscht er das buchstäblich aus seiner Realität?
Exakt.
Und hier wird es wirklich interessant, denn auch diese Magie hat ihren Preis. Ein Tisch mit 63 mal 45 Zentimetern Arbeitsfläche erfordert eiserne Disziplin.
Du passt doch nur ein Laptop drauf, oder?
Laptop, Maus, vielleicht ein kleiner Monitor. Das war's. Eine Tasse Kaffee schon ein Risiko. Das BWL-Skript für Makroökonomie muss er neben sich aufs Bett legen.
Puh, da muss man sich ja permanent verdrehen.
Genau. Für den Uni-Alltag reicht das gerade so. Aber in der Klausurenphase kapituliert er vor seinem eigenen Raumkonzept.
Was macht er dann?
Er flüchtet. Er zieht mit all seinen Unterlagen in die 24-Stunden-Lernsäle der Uni-Bibliothek um. Der Klappschreibtisch ist halt ein Kompromiss für das Grundrauschen, nicht für die Leistungsspitzen.
Das führt uns ja direkt zum nächsten logistischen Albtraum.
Dem Volumen.
Genau. Wir haben jetzt die Grundfläche optimiert, Bett in der Luft, Schreibtisch in der Wand. Aber man kann eben nicht alles wegklappen.
Kleidung hat nun mal Masse.
Ja, Textilien brauchen Platz.
Das ist dieses absolute Mikromanagement, fast schon mein Lieblingsteil der Geschichte. Jonas besitzt einen Standardkleiderschrank, den IKEA Pax, 80 cm breit.
Da passt doch maximal die Garderobe für eine Jahreszeit rein.
Genau. Es ist physikalisch unmöglich, dicke Wintermäntel und gleichzeitig die Sommerkollektion knitterfrei auf 80 cm zu lagern.
Und wie hat er das gelöst?
Er hat das laut Quelle zu einer fast wissenschaftlichen Disziplin perfektioniert. Seine Geheimwaffe sind Vakuumbeutel.
Vakuumbeutel?
Ja. Und nicht irgendwelche, er nutzt ein hochspezialisiertes System aus 3 verschiedenen Sets.
Krass, erzähl.
Also Basis ist ein 15er Set von Amazon Basics für 18 Euro. Das ist für den großen saisonalen Tausch. Wenn der Frühling kommt, packt er die dicken Winterjacken in die Beutel, setzt den Staubsauger an und saugt gnadenlos die Luft raus.
Und die werden dann ganz flach?
Genau, brettharte Flundern, die er unter das Sofabett schiebt.
Clever. Und die anderen Sets?
Ein 12er-Set von Urban Nomad für 23 Euro. Das sind spezielle Handroll-Vakuumbeutel ohne Staubsauger.
Ah, für Reisen.
Genau, wenn er am Wochenende zu den Eltern fährt. Er rollt die Wäsche, drückt die Luft raus und halbiert das Rucksackvolumen.
Und dann hat er noch Jumbo-Beutel für 15 Euro, nur für diese riesige, fluffige Winterdaunendecke im Sommer.
Es ist wie ein Saisonpass für die Garderobe. Man schaltet nur frei, was man gerade braucht. Alles andere liegt im Hintergrundspeicher.
Genau so nennt er das. Das Konzept ist brillant. Ohne Vakuumbeutel hätte er gar nicht auf 12 Quadratmetern wohnen können. Aber, und hier tauchen wir tief in die Psychologie ein, das bloße Wegstauen ist nur die äußere Schale des Problems.
Sondern was ist das eigentliche Problem?
Die innere Ordnung. Die Quelle enthüllt, dass Jonas das erste komplette Jahr in dieser WG aus reinen Chaos-Schubladen herausgelebt hat.
Ernsthaft? Außen ist alles millimetergenau geplant und in der Schublade herrscht das pure Chaos.
Ja, warum tut man sich das an? Das ist ein klassisches Symptom von Decision Fatigue, also Entscheidungserschöpfung.
Ah, weil ihm das Zimmer schon so viel Disziplin abverlangt.
Genau. Bett umbauen, Tisch aufklappen. Irgendwann ist die Willenskraft aufgebraucht. Für die innere Ordnung im Schrank reichte ihm die Energie einfach nicht mehr aus.
Aber dieses Chaos führt doch zu kleinen Stressmomenten, oder? Morgens Socken suchen, Ladekabel entwirren.
Das summiert sich zu einer permanenten kognitiven Belastung.
Und die Lösung war anscheinend extrem günstig. Im Mai 2025 hat Jonas 30 Euro in ein 10er-Set von Joseph Blocks investiert.
Was ist das genau?
Da sind ganz simple kleine Organisatorboxen aus Plastik, die man wie ein Puzzle in die Schubladen legt. Plötzlich hatte jedes Ladekabel und jede Socke ein definiertes Zuhause.
Und das hat geholfen?
Und wie? Jonas zieht das Fazit, dass diese lächerliche 30-Euro-Investition ihm mehr Lebensqualität und Seelenfrieden gebracht hat als der teure Klappschreibtisch.
Das ergibt psychologisch absolut Sinn. Das Gehirn sucht nach Vorhersehbarkeit und Kontrolle. Eine aufgeräumte Schublade signalisiert genau das. Wenn jeder Handgriff blind sitzt, sparst du mentale Energie.
Struktur ist also nicht nur Ästhetik, sondern mentales Überleben. Aber lass uns noch auf eine andere Struktur schauen. Die finanzielle Struktur beim Auszug.
Oh ja, das böse Erwachen am Ende.
Genau. Das bringt uns zu Jonas Bohrfreie Philosophie. Wir wissen, jeder Zentimeter zählt, aber bei Studenten zählt auch jeder Euro. Die Wände eines gemieteten Zimmers können beim Auszug extrem tückisch werden.
Er ist da anfangs voll in eine Falle getappt, richtig?
Ja. Im ersten Semester wollte er Kleiderhaken für seine Jacken anbringen. Aus Unsicherheit hat er zur Bohrmaschine gegriffen und 6 ausgewachsene Schrauben samt Dübeln in die verputzte Mietwand gejagt.
6 Löcher? Nur für ein paar Jacken?
Ja. Und jetzt ärgert er sich schwarz. Für 13 Euro hätte er im Baumarkt massive Edelstahlkleberhaken kaufen können. Die halten bombenfest und lassen sich mit dem Föhn rückstandslos abziehen.
Und jetzt bangt er um seine Kaution.
Schätzungsweise 80 Euro. Er muss die Dübel rausziehen, spachteln, abschleifen und im schlimmsten Fall die komplette Wand streichen. Wenn der Vermieter da einen Handwerker schickt, ist die Kaution weg.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wenn wir uns die wirtschaftliche Realität von Studierenden ansehen, für Berufstätige ist die Kaution oft nur ein abstrakter Betrag.
Aber für Studenten?
Da gilt der eiserne Grundsatz. Mietkaution ist Studentengeld. Das ist oft hart erspartes Geld aus Nebenjobs. Ein Kautionsabzug ist eine existenzielle Bedrohung für das Budget.
Also, was bedeutet das alles? Er hat eine radikale Konsequenz gezogen. Zero-Tolerance-Politik beim Bohren, besonders im Bad.
Ah, wegen der angebohrten Fliesen.
Genau. Jonas Lösung, eine Saugnapf-Duschablage für 15,99 Euro.
Aber die halten doch nie ewig.
Stimmt. Nach einem Semester geben die nach, das Ding fällt polternd in die Duschwanne und ist kaputt. Aber das ist ihm egal. Er kauft dann einfach für 16 Euro eine neue. Das ist kalkulierter Verschleiß.
Das ist eine extrem rationale Versicherungspolize gegen Kautionsabzüge. Er zahlt lieber alle 6 Monate 16 Euro, als das Risiko einzugehen, die Substanz zu beschädigen.
Eine Versicherungspolize für das WG-Bad. Ein geniales Bild. Wenn wir nun diese ganzen kleinen, aber wirkungsvollen Strategien betrachten, destilliert Jonas am Ende 3 goldene WG-Regeln heraus.
Erstens.
Bei Zimmern unter 14 Quadratmetern ist ein Hoch- oder Etagenbett keine Option, sondern absolute Pflicht, um den Boden zurückzugewinnen.
Zweitens.
Klappmöbel sind essentiell. Ein Möbelstück darf den Raum nur besetzen, wenn seine Funktion gerade aktiv benötigt wird. Sonst muss es verschwinden.
Und drittens?
Wohnen muss bohrfrei sein. Kleben ist das neue Bohren, um das wertvolle Studentengeld der Kaution zu schützen.
Sehr pragmatisch.
Also, an dich da draußen, der uns gerade zuhört. Wenn du dich das nächste Mal in deiner Wohnung umschaust und denkst, dir fällt die Decke auf den Kopf, weil kein Platz für die neue Couchlandschaft ist, denk an Jonas.
Der Mann auf 12 Quadratmetern.
Genau. Er schläft, lernt komplexe Wirtschaftsmodelle, lebt seinen Alltag und empfängt Freunde auf 12,4 Quadratmetern. Weil sein Ökosystem aus Möbeln, Kompromissen und innerer Ordnung perfekt abgestimmt ist.
Das führt uns zu einem sehr spannenden, vielleicht etwas philosophischen Gedanken zum Abschluss.
Hau raus.
Zwingt uns extremer Platzmangel vielleicht eigentlich zu einem besseren, achtsameren Leben? In so einem Zimmer kannst du nichts horten. Jeder Gegenstand muss seinen Platz hart rechtfertigen. Sonst kollabiert das System.
Mhm, absolut.
Führt das nicht dazu, dass du am Ende nur noch das besitzt, was echten Wert hat? Man könnte sagen, wenn du keinen Platz hast, Dinge anzuhäufen, besitzt du vielleicht endlich mal deine Dinge, anstatt dass deine Dinge dich besitzen?
Ein extrem starker Gedanke, den man wirklich mal sacken lassen muss. So betrachtet wirkt diese aufgemalte Parklücke vom Anfang gar nicht mehr wie ein beklemmendes Gefängnis, sondern eher wie ein harter, aber heilsamer Filter für das Wesentliche. Wir hoffen, du konntest aus diesem Tauchgang heute ein paar wertvolle Perspektiven für deinen eigenen Raum mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.